SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Lissi Kaufmann, guten Abend. Und das sind die Themen in der kommenden halben Stunde. Wann rollen die Kampfpanzer? Polen hat angekündigt, Deutschland um eine Liefererlaubnis zu bitten. Unser Hauptstadtkorrespondent hat die Reaktionen. Neue Freundschaft. Russlands Außenminister Lavrov ist in Südafrika. Unsere Korrespondentin ordnet den Besuch ein. Und was planen die Gewerkschaften? Der DGB hat seine Ziele vorgestellt. Mit der Vorsitzenden Jasmin Fahimi spreche ich im SWR2-Tagesgespräch. Kommen Sie oder kommen Sie nicht? Seit Wochen wird in Deutschland über die Lieferung von Kampfpanzern diskutiert. Der Druck von Seiten der Ukraine, aber auch aus der eigenen Koalition auf Kanzler Scholz wächst. Unionspolitiker fordern FDP und Grüne jetzt zum Bruch mit der Ampelkoalition auf. Unvorstellbar wäre das noch vor 11 Monaten gewesen. Deutschland wollte damals überhaupt keine Waffen liefern. Kurz nach Ausbruch des Krieges, da hat Deutschland 5000 Helme zugesagt. Dann, nach und nach, kamen sie doch. Der Flakpanzer Gepard, der Brückenlegepanzer Biber, die Panzerhaubitze 2000, Flugabwehrraketen, Raketenwerfer und zuletzt der Marder-Schützenpanzer. Und der Kampfpanzer Leopard 2? Außenministerin Annalena Baerbock sagt jetzt, Deutschland werde anderen Ländern, die liefern wollen, nicht im Wege stehen. Aber Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagt, die Entscheidung treffe der Kanzler. Und der zögert. Wie geht es also weiter? Hauptstadtkorrespondent Michael Weidemann.
Die Ungeduld wächst und damit auch die Schärfe im Ton. Anton Hofreiter von den Grünen sieht in der fortgesetzten Weigerung des Bundeskanzlers, die von Kiew verlangten Leopardpanzer sofort zu liefern, einen deutlichen Ansehensverlust für Deutschland. Scholz' Haltung sei ein erheblicher Fehler. Und dass Neuverteidigungsminister Boris Pistorius noch einmal prüfen wolle, welche Leopardmodelle verfügbar seien, verzögere die Entscheidung unnötig, moniert der Vorsitzende des Bundestags-Europaausschusses im ZDF-Morgenmagazin.
Ich weiß gar nicht, was da geprüft werden soll. Die Liste liegt seit Monaten im Bundesverteidigungsministerium. Vielleicht sollte man sie einmal kopieren und dem Minister geben.
Die Liberalen, der andere Koalitionspartner, hatten am Wochenende in ähnlicher Tonlage vorgelegt. Agnes Strack-Zimmermann als FDP-Verteidigungspolitikerin, Olaf Scholz schärfste Kritikerin innerhalb des Regierungsbündnisses, bezeichnete die Kommunikation in der Frage von Panzerlieferungen an die Ukraine als Katastrophe. Ihr Parteifreund Bijan Dzirsaray, Generalsekretär der FDP, ist heute um eine moderatere Position bemüht. Er geht dabei auf den angekündigten Antrag der Regierung in Warschau ein, einen Teil der aus Deutschland nach Polen gelieferten Leopardpanzer an die Ukraine weiterzugeben.
Diesen Antrag, der zurzeit noch nicht der Bundesregierung vorliegt, begrüßen wir, begleiten wir mit Sympathie und gehe auch davon aus, dass das Ganze auch positiv beantwortet wird. Aber alles, was hier entschieden wird, muss international mit den Verbündeten und Partnern abgestimmt sein.
Und genau das hat Olaf Scholz stets als die Leitlinie seiner Politik in Außen- und Verteidigungsfragen betont. Seine Sozialdemokraten stehen ohne Wenn und Aber hinter ihm, wie Lars Klingbeil heute noch einmal klar macht. Die Aufgeregtheiten bis hin zu Beleidigungen in der aktuellen Debatte würden nicht weiterhelfen, unterstreicht der SPD-Generalsekretär. Schließlich gehe es um eine Entscheidung von historischem Ausmaß. Dass es in der Bevölkerung große Unterstützung für das Vorgehen des Bundeskanzlers gibt, davon geht Regierungssprecher Steffen Hebestreit sicher aus. Olaf Scholz registriere spürbaren Rückhalt für seinen Kurs beim Thema Waffenlieferungen, stellt Hebestreit fest. Und auf die Ankündigung von Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Warschau werde eine Genehmigung für die Weitergabe der Leopard-Panzer beantragen, reagiert der Regierungssprecher im Namen des Kanzlers gelassen.
Wenn ein solcher Antrag in Deutschland gestellt würde, was zur Stunde noch nicht der Fall ist, dann gibt es dafür eingespielte Verfahren, in dem eine solche Anfrage beantwortet wird und an die halten wir uns alle.
So Hebestreit, um dann noch nachzulegen, dass dabei mit der nötigen Zügigkeit, aber auch mit der nötigen Gründlichkeit vorgegangen werde.
Ein Beitrag war das über die schier endlose Kampfpanzerdebatte von unserem Korrespondenten in Berlin, Michael Weidemann. Ob es jetzt Zögern ist oder Abwägen, in den USA herrscht Unverständnis über die deutsche Position. Dort fordern immer mehr Politiker, selbst voranzuschreiten, wie Nina Barth aus Washington berichtet.
Um Bewegung in die Diskussion um die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine zu bringen, drängen US-Politiker die eigene Regierung, im Gegenzug Abrams-Panzer in die Ukraine zu liefern. Der demokratische Senator Chris Coons, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, sagte auf ABC:
Wenn es nötig ist, dass wir einige Abrams-Panzer liefern, um damit den Weg für Leopard-Panzer aus Deutschland, Polen und anderen Verbündeten freizumachen, dann unterstütze ich das.
Aber noch sind die USA nicht bereit, Abrams-Panzer zu liefern. Aus praktischen Gründen. Die Abrams seien schwer instand zu halten und benötigten Flugzeugtreibstoff, heißt es aus dem Pentagon. Coons mahnte zur Eile. Er habe die Sorge, dass Russland wieder aufrüste und sich auf eine Frühjahrsoffensive vorbereite. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der Republikaner Michael McCaul.
Wenn wir sagen, wir liefern auch nur einen einzigen Abrams-Panzer, dann wird Deutschland mit Leopards nachziehen und sie auch für andere Länder freigeben. Sie brauchen ja die Zustimmung Deutschlands.
Und McCaul betonte, was ich höre, ist, dass Deutschland darauf wartet, dass wir die Führungsrolle übernehmen.
What I hear is that Germany is waiting for us to take the lead.
Genau das kritisierte der ehemalige Sicherheitsberater unter Ex-Präsident Donald Trump, John Bolton. Er machte keinen Hehl aus seinem Unverständnis für die deutsche Zögerlichkeit. Auf CNN wetterte Bolton:
I think Germany's performance throughout this war has been incredibly disappointing.
Deutschlands Auftritt ist unglaublich enttäuschend schon seit Beginn dieses Krieges. Bundeskanzler Scholz hat eine Zeitenwende in Deutschlands Verteidigungspolitik angekündigt. Davon ist noch nichts zu sehen. Wo ist Deutschland?
Where's Germany?
Auch wenn solche Töne von der US-Regierung nicht zu hören sind, es ist offensichtlich, sie wartet darauf, dass Deutschland der Lieferung der Leopard-Panzer zustimmt.
Die USA bauen Druck auf Deutschland in der Panzerfrage auf, Nina Barth berichtete. Ja, der Ukraine-Krieg hat viel auf den Kopf und alte Ideologien und Denkmuster in Frage gestellt. Von den Grünen, einer Partei mit pazifistischen Wurzeln etwa, kam plötzlich die Forderung nach Waffenlieferungen. Und die SPD, die will jetzt ihre gesamte Außen- und Sicherheitspolitik neu ausrichten. Parteichef Lars Klingbeil hat die Ziele heute in Berlin vorgestellt. Deutschland soll demnach den Anspruch einer Führungsmacht verfolgen und das Militär als ein Mittel der Politik verstehen. Und auch die einstige Russlandfreundlichkeit wird es so nicht mehr geben.
Es gilt jetzt Sicherheit in Europa vor Russland zu organisieren. Das ist ein Bruch auch mit dem, was wir bisher als SPD formuliert hatten, wo es immer darum ging, Sicherheit und Stabilität in Europa mit Russland zu organisieren.
Parteichef Lars Klingbeil. Unser Hauptstadtkorrespondent Martin Ganselmeier spricht in seinem Kommentar von einem Abschied von den Illusionen der Vergangenheit.
Mit diesen 21 Seiten ist SPD-Chef Lars Klingbeil ein großer Wurf gelungen. Die SPD nimmt Abschied von jahrelangen Illusionen in ihrer Außen- und Sicherheitspolitik. Vor allem ist die SPD in wohltuender Weise selbstkritisch. Eine solche Auseinandersetzung mit Fehleinschätzungen der Vergangenheit stünde auch anderen Parteien gut zu Gesicht. Die wichtigste und besonders schmerzliche Kehrtwende vollzieht die SPD in ihrer Russlandpolitik. Viel zu lange hatten Sozialdemokraten, die von Putin ausgehenden Gefahren ignoriert. Statt nach dem Krim-Überfall auf die Warnungen der Mitteleuropäer und Amerikaner zu hören, trieben SPD-Politiker die Gasgeschäfte mit Russland weiter voran. Sicherheit in Europa gebe es nur mit Russland, hieß es gebetsmühlenartig. Jetzt hat die SPD erkannt, solange sich in Russland nichts fundamental ändert, braucht Europa Sicherheit vor Russland. An Realitätsverweigerung grenzte auch die ablehnende Haltung weiter Teile der SPD zum 2%-Ziel der NATO. Die Selbstverpflichtung der Bündnispartner, 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, wurde allzu lange als sinnlose Aufrüstung kritisiert. In ihrer neuen Außen- und Sicherheitspolitik bekennt sich die SPD nun ohne Wenn und Aber zum gemeinsamen Bündnisziel. Gut so, die Wirtschaftsgroßmacht Deutschland kann sich nicht länger bei den Verteidigungsausgaben vornehm zurückhalten. Mit diesem Grundsatzpapier ist die SPD außenpolitisch erwachsener geworden. Noch vor 2 Jahren hätten manche Sätze darin die Partei zerrissen. Hut ab, dass sich die Kanzlerpartei so schnell auf die Herausforderungen nach der Zeitenwende eingestellt hat.
Ein Kommentar von unserem Korrespondenten Martin Ganselmeier. Ja, mit der Russlandfreundlichkeit in der SPD ist es also vorbei. Und Russland, international zunehmend isoliert, sucht sich jetzt neue Partnerschaften. Beispielsweise in Afrika. Im vergangenen Jahr war Außenminister Lavrov unter anderem in der Republik Kongo, in Uganda und in Äthiopien. Im Juli soll jetzt ein Russland-Afrika-Gipfel stattfinden. Und heute, da besuchte Lavrov Südafrika. Der Krieg in der Ukraine wurde bei dem Gespräch nicht ausgespart, aber vorrangig ging es in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria um Freundschaft und Gemeinsamkeiten, berichtet unsere Korrespondentin Jana Gent.
Lächelnde Gesichter beim Händeschütteln. Scherze gab es zwischendurch auch bei entspannten Gesprächen. So zeigten sich Russlands Außenminister Sergei Lavrov und seine südafrikanische Amtskollegin Naledi Pandor. Als wäre nichts gewesen, sprachen sie über wirtschaftliche Zusammenarbeit und präsentierten sich als gute Partner. Einig darin, dass die BRICS-Länder mehr Gewicht in der Welt bekommen sollten. Beide gehören zum Verband aufstrebender Wirtschaftsnationen. Und doch kamen sie nicht am Krieg in der Ukraine vorbei. Sergei Lavrov warf dem Westen vor, eine Verhandlungslösung verhindert zu haben. Simultan übersetzt klang das in Pretoria so. Ich erinnere mich nicht, dass unsere Kollegen aus dem Westen oder aus der Ukraine gesagt hätten, die Zeit sei reif für eine Lösung. Sie mussten erst ihren Einfluss vergrößern und mächtiger werden, um Russland zu besiegen. Sie wollen, dass unsere Grenzen wieder so werden, wie sie 1991 gezogen waren. Wie unser Präsident gesagt hat, lehnen wir Verhandlungen aber nicht ab. Immer wieder betonte Lavrov, ukrainischen Offiziellen seien Verhandlungen mit Russland gesetzlich untersagt. Dazu bezog Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor keine Stellung. Sie präsentierte die südafrikanische Sichtweise, dass Frieden immer durch Diplomatie und Dialog erreicht werde. Von Krieg sprach sie aber nicht. Es ist uns wichtig zu sagen, dass wir uns wirklich wünschen, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bald wieder beigelegt wird durch Dialog und Verhandlungen. Ich glaube, das ist der Wunsch von uns und der ganzen Welt. Naledi Pandor und Sergei Lavrov zeigten sich als Freunde und lobten ihre Beziehungen. Dass gewissermaßen zur Tagesordnung übergegangen wurde, verwunderte so manchen Beobachter, nicht aber Stephen Grust. Er ist Russland-Experte bei SAIA, dem Südafrikanischen Institut für internationale Angelegenheiten, einer Nichtregierungsorganisation. Er sieht den Besuch als eine Art Image-Kampagne.
This is all about boosting Russia's image.
Russland will sein Image aufpolieren und zeigen, dass es Verbündete hat. Es bemüht sich um diplomatische Propaganda und will zeigen, dass es nicht isoliert ist, trotz westlicher Sanktionen, dass es in Afrika gute, enge und langjährige Freunde hat. Tatsächlich ist Russland, sagen Politikwissenschaftler, auch bei jungen Menschen gut angesehen. Studien belegen aber, dass die Mehrheit der Südafrikanerinnen und Südafrikaner den russischen Krieg in der Ukraine ablehnen. Südafrika glaubt laut seiner Außenministerin weiterhin an Verhandlungslösungen. Mehrfach hat das Land angeboten, als Vermittler zur Verfügung zu stehen. In gut einem Monat aber plant der Kapstaat eine gemeinsame Marineübung mit Russland und China. Darin sieht Russland-Experte Stephen Grust einen Knackpunkt. Das kommt zu einer Zeit, in der Südafrika sich neutral gibt. Trotzdem gibt es das Militärmanöver mit Russland und China. Dadurch ist die Neutralität in Frage gestellt. Südafrika riskiert, dass es selbst politische Folgen spürt, vielleicht selbst isoliert wird und von Europäern und Amerikanern die kalte Schulter gezeigt bekommt. Die kalte Schulter bekam Südafrika am frühen Morgen schon von Demonstranten gezeigt. Ukrainerinnen und Ukrainer protestierten gegen den Besuch des russischen Außenministers. Wir wollen Frieden. Putins Cheflügner solle nach Hause gehen. Stoppt Putin. Das waren und sind die Botschaften auch von Oppositionsparteien.
Russland schaut sich nach neuen Verbündeten um. Und der Westen, der vertieft sein Bündnis mit der Ukraine, auch durch immer weitere Militärhilfe. Und Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Deutschland, die suchen wiederum nach Wegen, mit den Kriegsfolgen zurechtzukommen. Die Preise steigen, die Inflation frisst einen großen Teil der Lohnerhöhungen aus dem vergangenen Jahr auf. Gleichzeitig erlebt Deutschland gerade einen enormen Arbeitskräftemangel. Man spürt ihn im Krankenhaus, in Kitas und Schulen, in Gaststätten und in der Werkstatt. Traumhafte Zeiten wiederum für Berufseinsteiger und wohl auch für Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB hat heute seine Ziele für dieses Jahr präsentiert und stimmt auf harte Tarifauseinandersetzungen ein. Über die weiteren Herausforderungen und Pläne in diesem Jahr spreche ich im SWR2-Tagesgespräch mit der DGB-Vorsitzenden Jasmin Fahimi. Frau Fahimi, ich habe es gerade angesprochen, der Fachkräftemangel ist eines der größten Probleme der deutschen Wirtschaft. Die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland, die soll deshalb leichter werden. Arbeitsminister Heil hat einen Kabinettsbeschluss für Anfang März angekündigt. Inwiefern ist Deutschland damit denn jetzt auf einem guten Weg?
Ja, Deutschland braucht auf jeden Fall eine Fachkräftezuwanderung auch aus dem Ausland. Das alleine ist eine wichtige Voraussetzung dafür, eben auch unseren Wohlstand in Zukunft zu sichern. Wir benötigen diese Arbeitskräfte, damit uns eben auch nicht Standorte zusammenklappen, die vielleicht gerne produzieren würden, aber nicht genügend Leute haben. Klar muss aber sein, dass das keinen Vorrang hat, sondern Vorrang hat die Mobilisierung des inländischen Fachkräftepotenzials. Und da gibt es noch viel Nachholbedarf. Wir haben 2,3 Millionen junge Menschen ohne Berufsabschluss. Es gibt viele Frauen, die aufgrund schlechter sozialer Infrastruktur immer noch nicht sich vollständig der Erwerbsarbeit widmen können bzw. wollen. Und das muss dringend abgestellt werden. Insofern ist eine Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland eine ergänzende, aber auf gar keinen Fall eine alleinige Maßnahme, die wir brauchen.
Und zusätzlich hat Deutschland ja auch 2,5 Millionen Arbeitslose und manche Arbeitnehmer drohen auch den Anschluss zu verpassen in einer Zeit von digitalem und technischem Wandel. Was muss denn geschehen, dass diese Menschen im Arbeitsmarkt gehalten bzw. vor allen Dingen dann auch integriert werden können? Sie sprachen ja auch jetzt gerade von den nicht ausgebildeten jungen Menschen und den weiblichen Arbeitskräften.
Ja, wir brauchen eine Ausbildungsgarantie, eine echte Ausbildungsgarantie, damit wir gar nicht erst junge Menschen auf so eine lange Laufbahn von Hilfsarbeiten und Arbeitslosigkeit im Wechsel schicken. Aber vor allem brauchen wir natürlich für die Masse der Beschäftigten gute Weiterbildungsangebote in den Betrieben. Und da muss mehr auf den Weg gebracht werden. Einerseits durch entsprechende Weiterbildungs-Qualifizierungsangebote der Bundesregierung, sodass Beschäftigte aus der Beschäftigung in Beschäftigung weiterqualifiziert werden können, ohne den Umweg der Arbeitslosigkeit. Aber das wird sich auch alles nur gut umsetzen, wenn es endlich mehr Mitbestimmung in den Betrieben geht. Und deswegen brauchen wir auch einen demokratischen Aufbruch in dieser Transformationszeit. Das heißt, mehr Tarifbindung, mehr Mitbestimmung in den Betrieben, damit die Beschäftigten mitgenommen werden, auch in ihren Interessen und Zukunftsperspektiven bekommen.
Sie hatten gerade vorhin von der Ausbildungsgarantie gesprochen. Wie soll denn die genau aussehen? Weil es braucht ja auch wirklich gute Leute und nicht nur irgendjemanden, der auf einem Ausbildungsplatz sitzt, sondern der dafür auch geeignet ist.
Ja, das wird gerne diskutiert, dass die junge Generation angeblich nicht ausbildungsreif genug wäre. Es mag auch hier und da durchaus Herausforderungen geben, denen man sich neu stellen muss. Daran sollten sich aber die Unternehmen auch gewöhnen. Sie müssen dieser Rosinenpickerei auf dem Ausbildungsmarkt endlich ein Ende finden, sich einbringen, sich einsetzen für Jugendliche, die vielleicht noch nicht alle Voraussetzungen mitbringen, ob das individuelle familiäre sind oder ob es eben auch tatsächlich Wissensfragen sind. Das ist alles möglich. Wir haben eine ganze Reihe von erfolgreichen Sozialpartnerprojekten, die beweisen, dass auch Jugendliche, die vielleicht nicht gleich sofort gut eine Ausbildung aufnehmen können, im Betrieb aber gut vorbereitet werden können und dann mit hohen Wahrscheinlichkeiten, hohen Quoten eben auch eine Ausbildung abschließen. Und dieses Prinzip, das muss absoluten Vorrang haben, anstatt Jugendliche halt in irgendwelche Übergangssysteme schulischer Art zu stecken. Das Lernen im Betrieb, das ist das, was den meisten jungen Menschen hilft, ihren eigenen Weg zu finden.
Kommen wir zu einem anderen Punkt. Vergangene Woche hat eine Studie des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung Schlagzeilen gemacht, denn darin heißt es, Deutschland als Wirtschaftsstandort werde immer unattraktiver. Und ein Punkt, der da aufgelistet war, war ein ungünstiger Trend bei den Arbeitskosten und bei der Produktivität. Wie bewerten Sie das?
Ja, der eine Teil ist Unsinn. Im Vergleich zu den Lohnstückkosten steht Deutschland nicht schlecht da. Allerdings ist die traurige Botschaft alleine schon deswegen, weil wir inzwischen seit anderthalb Jahrzehnten einen prekären Arbeitsmarkt haben, der vor allem Geschäftsmodelle auch befördert hat, die schlicht und ergreifend auf Lohndumping setzen und nicht auf innovative Dienstleistungen und Produkte. Der andere Teil, nämlich die Produktivität, ist in der Tat ein Thema. Wir müssen und können auch einen Teil unseres Fachkräfteproblems dadurch lösen, dass wir Produktivität steigern bzw. mehr digitalisieren. Das gilt im Übrigen auch für den öffentlichen Dienst. Zur ganzen Wahrheit gehört aber, dass diese Investitionen seitens der Arbeitgeber oftmals nicht getätigt wurden, weil es ja so schöne billige Arbeitskräfte in Deutschland inzwischen gegeben hat und das in einem sogenannten Hochindustriestandort. Insofern ist es ein Widerspruch, der aufgelöst werden muss und zwar am besten dadurch, dass wir für mehr Lohngerechtigkeit in Deutschland sorgen.
Die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi im SWR2 Tagesgespräch. Wir haben es vor der Sendung aufgezeichnet. Zum Schluss dieser Sendung blicken wir noch auf das Wohl und die Sicherheit von Kindern. Die können auf vielerlei Arten gefährdet werden, von Armut und Hunger und fehlender Schulbildung zum Beispiel. Und wenn es nach einem litauischen Buchverlag geht, dann auch von Büchern, und zwar solchen, in denen es um Homosexualität geht. Eine litauische Autorin hatte die klassischen Märchen von Grimm und Andersen umgedichtet, unter anderem mit homosexuellen Paaren. Dann gab es Beschwerden. Der Verlag hat das Buch erst zurückgezogen und dann mit Aufklebern verkauft. Es sei gefährlich für Kinder unter 14. Unglaublich, aber ja, das ist ein aktueller Fall. Die Autorin hat dagegen geklagt, in Litauen verloren, jetzt aber posthum vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Recht bekommen. Aus der SWR-Rechtsredaktion Gigi Deppe.
Sie wurde nur 44 Jahre alt, die Autorin von Amber Heart. Aber immer noch beschäftigt das Buch der litauischen Aktivistin Neringa Dangvide-Masate die Gerichte. Sie hatte es im Jahr 2013 veröffentlicht. Es enthält eine Sammlung von traditionellen Märchen, in der aber auch Scheidungsfamilien, Mobbing und gleichgeschlechtliche Paare vorkommen. Sofort gab es Ärger. Mitglieder des litauischen Parlaments beschwerten sich und die Aufsichtsbehörde stellte fest, das Buch sei für Kinder unter 14 Jahren möglicherweise gefährlich. Vor allem wegen der beiden Geschichten, die von homosexuellen Paaren erzählen. Paare, die heiraten und dann für immer glücklich sind. Nach der Kritik wurde der Verkauf des Buches zunächst gestoppt. Später erhielt es einen Aufkleber. Das Buch könne eine Gefahr sein für Kinder unter 14 Jahre. Neringa Masate klagte, verlor aber 2019 endgültig vom obersten Gerichtshof in Litauen. Deswegen wandte sie sich, unterstützt von mehreren Menschenrechtsorganisationen, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Nach ihrem Tod 2020 führte ihre Mutter den Prozess fort. In der mündlichen Verhandlung im letzten März blieb die litauische Regierung dort bei ihrer Position. Das Buch würde homosexuelle Beziehungen zu emotional beschreiben. Das sei untypisch für Märchen, die berücksichtigen würden, wie Kinder natürlicherweise denken.
The fairy tale describes homosexual relationships too emotionally. This is not typical of a traditional fairy tale that takes into account the child's original nature of thinking.
Der von der Mutter engagierte Anwalt Robert Wintjemuth griff ganz grundsätzlich die Behauptung an, das Buch würde Kinder gefährden. Kinder wüssten doch, wie Erwachsene ihre Liebe ausdrücken. Sie würden hier einfach lernen, dass zwei Frauen oder zwei Männer das auch tun.
It is also difficult to understand how these references could have a negative effect on children aged 9 or 10. Children in this age group are well aware that adults express their love for each other by holding hands, hugging or kissing. All they will learn is that two women in love or two men in love do the same.
Die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte stellte sich jetzt ganz eindeutig auf die Seite der Autorin. Der anfängliche Rückruf des Buches und die staatlichen Warnhinweise hätten sie in ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt. Die Richterinnen und Richter fanden nicht, dass das Buch für homosexuelle Familien werben würde oder dass heterosexuelle Paare beleidigt würden. Im Gegenteil, das Buch würde um Respekt für alle Mitglieder der Gesellschaft werben. Der Gerichtshof verweist auf frühere Urteile. Es gebe keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass die Erwähnung von Homosexualität Kindern schaden könne. Und es sei nicht in Ordnung, dass sich der Staat auf die Seite einer bestimmten heterosexuellen Lebensform schlage. Das sei nicht vereinbar mit den Grundsätzen von Gleichheit und Toleranz in einer demokratischen Gesellschaft. Der litauische Staat muss jetzt der Mutter von Neringa Dangvide Masate neben den Kosten für das Verfahren auch 12.000 Euro Entschädigung zahlen.